Insbesondere bleibt das Problem bestehen, wie man eine Haltung gewinnen kann, die den Tod und die anderen Enttäuschungen mit dem Leben integriert. Die Auffassung von Freud und die heute allgemein angenommene ist, dass einem in den tiefen Enttäuschungen nur übrig bleibt, die Zähne zusammenzubeißen, ist so wenig befriedigend, weil sie keine einheitliche Haltung des menschlichen Wollens innerhalb der Wechselfälle des Lebens erlaubt. Angesichts des Todes will ein Mensch ein kohärentes Konzept des Lebens haben. Es scheint mir fragwürdig, obwohl gewiss möglich, von Tag zu leben, heute glücklich, morgen verzweifelt und den flüchtigen Emotionen ausgeliefert. Als ich den Begriff einer dritten volutativen Stufe einführte, habe ich als Beispiel auf die Auffassung des Aristoteles von einem Leben in affektivem Gleichgewicht gewiesen. Diese Auffassung empfinde ich als tief, aber sie lässt das Problem des Todes unter anderen großen Enttäuschungen eigentlich beiseite. Unter den Griechen war der einzige Philosoph, der das Negative mit dem Positiven integriert hat, Heraklit. Und mit ihm bis zu einem gewissen Grade die Stoiker. Aber die Stoiker meinten, und mir scheint das nicht plausibel, dass die moralische Tugend ein ausreichendes Bollwerk gegen die Enttäuschung sei. Die Frage, die offen bleibt, ist, wie man an der Frage nach dem Sinn des Lebens festhalten kann, wie es möglich ist, die Schmerzen nicht nur zu erleiden, sondern anzunehmen. Gibt es außerhalb der Religion ein Äquivalent für die dritte Stufe des Voluntativen? Es ist diese Frage, die uns zur Mystik führt. In den orientalischen Kulturen, in Indien, China und Japan, scheint die Mystik wichtiger als die Religionen gewesen zu sein. Und es waren die Mystiken und nicht die Religionen, die zu integrierenden Lebenskonzepten und Seelenfrieden führten. Natürlich muss die erste Frage sein, was unter Mystik zu verstehen ist. Alle Gelehrte sind sich darin einig, dass es nicht einen einzigen Begriff gibt, der für alle Strömungen gilt, die man so genannt hat. Was man aber doch erreichen möchte, ist ein Begriff, der mehr oder weniger die verschiedenen Formen der hinduistischen, buddhistischen und taoistischen Meditation umfasst und auch wenigstens einen Teil der christlichen und islamischen Mystik. Einige Definitionen und Vorstellungen, die sich finden, sind die folgenden. Ein Bewusstseinszustand, in dem das Subjekt sich eins weiß mit der Totalität der Dinge, oder dem Sein oder Gott. Dieser Zustand, der als Union Mystica bezeichnet worden ist, wird vielfach als eine Kontemplation beschrieben. Er ist aber auch als Erlebnis der Identität von Subjekt und Objekt gesehen worden. Ein Versuch, dasselbe zum Ausdruck zu bringen, ist die Definition von Jaspers, der zufolge in der Mystik die Unterscheidung von Subjekt und Objekt verschwindet. Eine Formel, die sich auf eine oder andere Art vielfach findet, ist die des Heraklit, Pen Pan, alles ist eins. Eine andere wichtige Charakterisierung ist, dass das Ich verschwindet oder wenigstens unwichtig wird. Es gibt aber Mystiken, die nicht unter alle diese Beschreibungen fallen. In der Strömung der hinduistischen Mystik, die sich als Samkhya-Yoga bezeichnet hat, versenkt sich das Subjekt nur in sich selbst. Es wird nicht eine Einheit mit etwas Objektivem beansprucht. Im Buddhismus versenkt sich das Subjekt weder in sich noch in eine Identifikation mit der Welt. Das Ideal ist das Leere. Im Taoismus wird wie auch bei Heraklit verschwindet weder das Subjekt noch die Vielfalt der Dinge, sonst wird erklärt, dass alles eins sei, weil alles dieselbe Struktur von Entstehen und Vergehen habe. Was vielleicht der allgemeinste Nenner ist, ist das Bewusstsein, dass das Ich, sei es verschwindet, sei es relativiert wird. Auf dem Samkhya-Yoga, in dem das Individuum sich in die Tiefe seiner Seele versenkt, verschwindet das empirische Ich. Für mich ist der Tatbestand, dass in allen Formen der Mystik das Ich entweder verschwindet oder relativiert wird, die zentrale Charakteristik der Mystik. Das ist natürlich letztlich einfach eine Definitionsfrage. Ich glaube, dass in aller Mystik das kontemplative oder theoretische Element sekundär ist und dass wir die Mystik nur von ihrem praktischen Motiv her verstehen können. Dieses besteht, meine ich, primär darin, dass das Subjekt sich von seinem Ich löst. Das könnte paradox erscheinen, denn ist nicht das Subjekt das Ich? Wie also soll es sich von sich lösen können? Aber was der Mystiker damit sagen will, ist, dass er sich von seinem Ich will löst. Das heißt, dass er sich davon frei macht, dass sein Wollen an bestimmten Inhalten haften bleibt. Nicht alle Mystik ist Meditation und Konzentration, aber wo sie es ist, besteht diese Konzentration nicht so sehr positiv im Fixieren von etwas Einzigem, als vielmehr negativ im Absehen von allem wirklichen Haften an etwas. Wenn der Mystiker sich von seinem Haften an bestimmten Objekten seines Wünschens freimacht, erlebt er das als ein sich lösen vom Ich will und nur in diesem Sinne vom Ich. Ich neige also dazu, das Mystische zu definieren durch diesen praktischen Aspekt des Ich lösens vom Ich will und zu einem Zustand des Seelenfriedens zu gelangen, der emotionalen Ruhe. So gesehen ist auch die Mystik eine Antwort auf den Tatbestand, dass das menschliche Leben durch Unglück, Bad Luck, charakterisiert ist. Statt gegen das Unglück die Hilfe der Götter zu bemühen, konstruiert sich der Mystiker einen Lebenssinn, indem er sich vom schlechten Zufall, Bad Luck, unabhängig macht. Der Mystiker tritt also in eine Lehre, die ebenso eine vollständige Lehre sein kann wie im Buddhismus oder eine Lehre, die eine Fülle des Seins ist, aber frei von jedem speziellen Objekt wie im Vedanta oder erfüllt von Gott wie in der islamischen und der christlichen Mystik. Wenn es richtig ist, dass das Zurücktreten von allen einzelnen Objekten des Willens oder jedenfalls die Relativierung dieses Haftens die Motivation der mystischen Dynamik ist, dann muss die zentrale Frage sein, welches Motiv hat ein Mensch vom Verhaftetsein an seine Wünsche zurückzutreten? Ich meine, dass der Grundbegriff hier der des Seelenfriedens ist. Die Begriffe des Seelenfriedens, der Gelassenheit, der Seligkeit treten in allen Strömungen auf, die mystisch genannt werden. Es handelt sich um eine Seligkeit, die man nicht in der Realisierung eines positiven Wunsches erlebt, der immer flüchtig und im Wechselspiel von Glück und Unglück unterworfen ist, sondern um die Seligkeit, die man im Absehen oder in der Relativierung aller Wünsche erfährt. Daher besteht sie in der Gelassenheit der Beziehung zu den Affekten und zu allem Wechsel, und es ist dies, was man Seelenfrieden nennt. Dieser Seelenfriede ist der einzige affektive Zustand, der nicht dem Wechsel ausgesetzt und nicht den Zufällen von Good und Bad Luck unterworfen ist. In den verschiedenen Strömungen der Mystik finden wir verschiedene Motive, die die Beweggründe sind, sich vom Haften an den Wünschen und in diesem Sinn vom Haften am Ich zu lösen. Das dominante Motiv im Buddhismus und in den hinduistischen Mystiken ist, sich vom Leiden zu befreien. dem Buddha zufolge besteht alles Leben in Leiden und es gäbe kein Leiden, wenn es nicht Wünsche und Begierde gäbe. Und die besondere Fähigkeit der Menschen innerhalb des Tierreiches besteht darin, dass er sich seiner Wünsche enthalten kann. Und das ist für den Buddha der Weg der Befreiung. Ich könnte hinzufügen, dass Menschen diese Fähigkeit haben, aufgrund ihrer propositionalen Sprache ein Wertelement des Negierenkönnens. Eine andere Auffassung finden wir zum Beispiel innerhalb der christlichen Mystik bei Meister Eckhart. Im Zentrum der Mystik von Eckhart steht zwar die Inner Mystica mit Gott und somit dem Sein, aber auch für ihn bildet der Verzicht auf das eigene Wollen die Grundlage. Über wie man sich zu seinem eigenen Wollen verhalten soll, widmete Eckhart einen ganzen Traktat die Reden der Unterweisung. Er schreibt, nur dann ist der Wille vollkommen, wenn er ohne Ichhaftung ist und sich entäußert und dem Willen Gottes untergeordnet. Einen guten Willen zu haben, besteht nach Eckhart im Verzicht auf den eigenen Willen. Diese Haltung ist innerhalb der Mystik identisch mit dem, was ich als dritte religiöse Stufe bezeichnen kann. Hier überlappen sich Religiosität und Mystik. Eine dritte Erklärung, die komplizierter ist als die buddhistische oder die christliche, finden wir im Taoismus. Auf die taoistische Auffassung muss ich etwas genauer eingehen, weil diese Auffassung von Mystik, die uns wohl zugänglichste ist, weil sie weder wie die christliche in einer Religiosität fundiert ist, noch wie die buddhistische im Pessimismus. Meine Quellen sind der gemäß der Überlieferung von Lao Tzu beschriebene Tao Te Ching und die Sammlung, die uns unter dem Namen des Mystikers Chuang Tse überliefert. Auch im Taoismus gibt es Meditation und Konzentration, aber das ist nicht wie im Hinduismus das Zentrale. Der taoistische Weise löst sich nicht von seinem affektiven Ich, sondern entspannt sich in ihm. Den Seelenfrieden findet er nicht außerhalb der Welt, wie im Buddhismus, außerhalb seiner Affekte, sondern in der Überzeugung, dass Leben und Tod, Erfüllung und Enttäuschung zwei Seiten von einem und demselben sind, wie das Yin und das Yang des chinesischen Volksglaubens. Auch der Taoismus ist eine Mystik, weil auch er sich auf ein Eines bezieht, das Tao, in Beziehung zu dem der Weise von seinem Ich frei wird. Aber dies ist nicht etwas außerhalb des mannigfaltigen des Lebens wie im Buddhismus und Hinduismus, sondern es ist das, von woher die Einheit der Gegensätze verstanden wird. An einer Stelle sagt Chuang Tse, sein Name sei Friede im Konflikt. Der Taoismus hat ein ähnliches Konzept wie das, das innerhalb des griechischen Denkens bei Heraklit zu finden ist, während das hinduistische Konzept mehr dem des Parmenides nahestehen. Dieses Konzept von der Einheit der Gegensätze ist nicht in erster Linie ein theoretisches, sondern ein praktisches. Die primäre Einheit ist die zwischen Leben und Tod und zwischen Steigen und Sinn. Auch das Fragment des Heraklit, dass der Weg nach oben derselbe ist wie der Weg nach unten, muss in erster Linie in praktischer Perspektive gesehen werden. Innerhalb des Taoismus gewinnt die Aussage, alles ist eins, den folgenden Sinn. In erster Linie bedeutet sie, dass Erfüllung und Enttäuschung bei jedem Menschen als zusammengehörig zu sehen sind. Erst in zweiter Linie hat es zur Folge, dass alle Dinge sich gleich sind. Gerade darin, dass sie dieselbe Struktur des Wachsens und Vergehens haben. Das Wort Tao bedeutet auf Chinesisch Weg, aber es gewinnt im Taoismus eine zweite Bedeutung, indem für das steht, woraus alles entsteht und in das alles vergeht. Die erste Bedeutung ist eindeutig praktisch, die zweite eher theoretisch. In China schien allen als die einzig interessante Frage die nach dem Tao im ersten Sinn. Welches ist der Weg für uns? Wie sollen wir leben? Das war auch die Frage der Konfuzianer und es war nur die Antwort, die die Taoisten auf diese Frage gaben, die dem Wort auch einen halb theoretischen Sinn gab, indem es nun auch für das steht, was allen zugrunde liegt. Das sich beziehen auf etwas Einheitliches ist der Aspekt, den der Taoismus mit anderen mystischen Auffassungen gemein hat. Aber die Taoisten sehen diese Einheit als Wurzel der Struktur, die allem Werden gemeinsam ist. Der Weise, der sich diese Einheit bewusst macht, versenkt sich nicht oder nicht nur in eine Meditation. Er verlässt die konkrete Situation der Existenz nicht. Deswegen löst sich sein Wille nicht von seinen normalen Objekten, sondern lockert sich. Diese Lockerung des Willens erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Die eine besteht darin, dass der Weise den Wechsel und das Geringerwerden akzeptiert. Die Taoisten sagen sogar, dass man im Sinken steigt, im Verlust gewinnt. Auf einer zweiten Ebene ist die Lockerung im Willen etwas sehr Ähnliches wie das, was wir auf der dritten religiösen Stufe gesehen haben. Nur sagt der Taoist nicht, dein Wille geschehe, da er sich nicht an den Gott gegenüber sieht. Chuang Tse sagt, dass der Weise unterscheiden kann zwischen dem, was er tun kann und dem, was der Himmel tut. Der Himmel ist nicht ein Gott, sondern einfach ein Ausdruck für das, was nicht in der eigenen Macht steht. Der Himmel sagt, er kann nicht das tun, was ich tun muss. Ich muss daher handeln, aber ich soll auch nicht versuchen, in das Tun des Himmels einzugreifen. Ich soll meine Grenzen akzeptieren. Und das bedeutet nicht, dass ich die Zähne zusammenbeiße, sondern dass ich mich in meine Begrenztheit und Relativität zurückstelle. Schließlich hat die Lockerung des Willens eine dritte Bedeutung, bei den Taoisten, die spezifisch taoistische ist. Und in dem Ausdruck Wu Wei zum Ausdruck kommt. Wu Wei bedeutet wörtlich nicht handeln. Aber die Taoisten meinen damit nicht, dass der Mensch nicht aktiv sein soll, sondern dass er das, was er zu tun hat, nicht mit Geschäftigkeit und Übertreibungen tun soll, vor allem ohne Rücksicht auf Ruhm und Anerkennung. Lao Tse soll der Mensch sich wieder in den Zustand eines Kleinkindes bringen und Chuang Tse betont die Rückkehr zur Spontaneität der Tiere. Die Idee ist, alles zu tun, ohne ein übertriebenes Bewusstsein von sich, ohne was man auf Englisch Self-Consciousness nennt und auf diese Weise zu einer Spontaneität zurückkehren, die der Tiere gleicht. Wenn man aus einem Wagen fällt, wenn man betrunken ist, sagt Chuang Tse, wird man sich nicht erschlagen. Der Betrunkene fällt so leicht wie eine Katze. Wenn einem das mit Wein gelingt, kommentiert er, umso eher mit dem Himmel. Diese Idee von der egozentrischen Reflexion Abstand zu nehmen, zu handeln ohne Sorge und ohne die Reflexion auf wie die anderen reagieren werden, wurde später auch vom chinesischen Buddhismus aufgenommen und wurde so zu einem wichtigen Element des japanischen Zen-Buddhismus. Die Lehre von Wu Wei ist also nicht die Verneinung des eigenen Handelns, sondern ein Schritt zurück im Wollen. Ich glaube, dass sie sich gut verstehen lässt von dem her, was ich am Anfang meines Vortrags über den menschlichen Willen sagte. Der menschliche Wille, im Unterschied zum Willen eines Tieres oder eines Kleinkindes, ist überlegen. Er enthält das Element der Reflexion, einer Reflexion, die sich der Zukunft bewusst ist und auch des Wertes und Unwertes, dem, was man tut, in den Augen der anderen haben. Daraus ergibt sich ein vielfaches Besorgtsein und eine Reihe von Emotionen, die andere Tiere nicht haben. Ich kann hier auf einen Satz von Walt Whitman verweisen. Die Tiere, sagt er, seufzen nicht und beklagen sich nicht über ihre Situation. Menschen verwickeln sich in sich selbst. Ihr reflektierendes Wollen ist, so nützlich es für sie ist, eine Belastung. Der Seelenfrieden, den der Taoist sucht, besteht also nicht einfach in einer allgemeinen Gelassenheit mit Bezug auf die eigenen Affekte, sondern in einer Abschwächung derjenigen Affekte, die sich besonders aus der Reflexion auf sich ergeben und aus der Spiegelung, die man in den Augen der anderen erwartet. Diese Affekte hält der Taoist für verkehrt. Er möchte zu einer den Tieren vergleichbaren Spontanität zurückkehren. Das lässt sich so erläutern. Das Reflexive der Überlegung führt zu einem spezifisch menschlichen Egoismus, der sich vom Egoismus der Tiere unterscheidet. Ein Tier ist nicht über sein Ego besorgt. Man kann hier nicht von Egozentrizität sprechen. Allerdings kann man die Idee der Taoisten nicht so verstehen, dass man sich effektiv in den Zustand eines Tieres oder eines Kleinkindes zurückentwickeln solle. Im Gegenteil, ein Mensch kann sich an die Spontanität von Tieren nur in der Weise wieder annähern, dass er einen weiteren Schritt zurück, noch hinter oder über seine überlegene Reflexion vollzieht. Den Seelenfrieden, indem er sich von seiner Verwicklung mit sich befreit, gewinnt er nur, indem er sich dessen, was die Taoisten Himmel nennen, bewusst wird. Die Reflexion, die in der Überlegung geschieht, hat zur Folge, dass jeder Mensch sich als Mittelpunkt sieht, als der Bezugspunkt aller Wichtigkeit, als etwas für ihn in diesem Sinn absolut ist. Aber es ist dieselbe Fähigkeit der Reflexion, die es ihm erlaubt, einen zweiten Schritt zurück zu tun und sich angesichts der Welt zu relativieren. Indem der Mensch sich dem öffnet, was die Taoisten Himmel nannten oder was in den Religionen Gott war, kann ein Mensch sagen, das Wichtige bin nicht ich, sondern das. Während es für nichtmenschliche Tiere nichts gibt, was dem äquivalent wäre, was wir mit dem Wort wichtig ausdrücken, kann der menschliche Wille, der im ersten Schritt sich selbst als letzten Referenzpunkt nimmt, von allem, was ihm wichtig scheint, in einem zweiten Schritt dieser Wichtigkeit relativieren, der kann sich für die Welt öffnen und sich als die Partikel sehen, die er ist, als ein Ding unter anderen Dingen. Ebenso wie die Möglichkeit der Relativierung ist auch ihr emotionales Pendant, der Seelenfrieden etwas spezifisch Menschliches, aber die Bewunderung, die wir für das spontane Leben eines Tieres oder eines Kindes hegen, das noch nicht überlegt, kann dazu führen, dass man den Schritt, den ein Mensch nur durch eine höhere Reflexion, durch einen weiteren Schritt zurückvollziehen kann, wie eine Rückkehr zu einem präreflexiven Zustand sehen. Ich wollte den Taoismus etwas detaillierter darstellen, erstens, weil es vielleicht die zugänglichste Form der Mystik ist, wenn auch nicht die einfachste, und zweitens, weil die Taoisten mit ihrem Wu Wei sich auf praktische Weise mit demselben Aspekt konfrontierten, den ich am Anfang theoretisch zu beschreiben versuchte, als ich das Phänomen des menschlichen Besorgtseins als Folge des überlegenden Wollens beschrieben habe. Aber der Taoismus ist nur eine Mystik unter anderem. Was alle Mystiken gemeinsam haben, ist, dass sie eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben und dies immer in Reaktion auf das Problem der Enttäuschung. In jeder Mystik kommt ein Wollen dritter Stufe zum Ausdruck. Alle Mystik ergibt sich aus einer zweiten Reflexion, einer Reflexion, die vom Egozentrismus zurücktritt, der in der Besorgnis enthalten ist, die sich aus der überlegenen Reflexion ergibt. Und alle Mystik geht darauf aus, einen Sinn des Lebens zu gewinnen, der jenseits der Einzelwünsche und Einzelzwecke ist. Ein Teil der Mystiken, wie die Hinduistischen, finden diesen Sinn nur außerhalb des sonstigen Lebens. Andere, wie der Taoismus, finden ihn in einem Wie des Lebens selbst. Aber in beiden Fällen ist das Ziel der Seelenfriede. Die Idee des Seelenfriedens als höchstes menschliches Gut, als einziger Ort einer beständigen Zufriedenheit, ist eine unvermeidliche, wenn gleich höherstufige Konsequenz der reflexiven Struktur des menschlichen Wollens. Was von hier aus merkwürdig erscheinen kann, ist, meine ich, nicht so sehr, dass es diese großen fernöstlichen Kulturen gegeben hat, die von der Suche nach einem mystischen Weg beherrscht waren, sondern eher, dass es diese andere Kultur gibt, die unsere, in der man meint, ohne diese Idee leben zu können. Fragen wir zum Schluss, wie die Beziehung zwischen Religion und Mystik zu verstehen ist. Religion und Mystik sind nach meiner Meinung die zwei Antworten auf das Problem des Zufalls und des Unglücks im Sinn von Bad Luck. Ein Problem, das sich unvermeidlich für einen überlegenden Willen ergibt. Es zeigte sich, dass es auch innerhalb einer Religion eine Mystik geben kann. Diese steht dem nahe, was ich die dritte religiöse Haltung genannt habe. Aber wenn man das, was ich als zweite religiöse Haltung bezeichnete, als die religiöse Haltung im eigentlichen Sinn ansieht, dann kann man sagen, dass in der Religion das Problem der Kontingenz in einer Weise gelöst wird, dass man eine göttliche Instanz projiziert, die man um Hilfe anrufen kann, während es in den Mystiken durch ein Lebenskonzept beantwortet wird, in dem ein Mensch inneren Frieden gewinnt, sei es, dass er von den Enttäuschungen absehen kann, sei es, dass er einen Weg findet, sie zu integrieren. Um das zu tun, muss auch die Mystik auf etwas rekurrieren, was außerhalb des Gewöhnlichen ist. Etwas, was jenseits ist, und das kann, muss aber nicht in der Projektion von etwas Göttlichem bestehen. Weder das Sein in der Vedanta oder bei Parmenides, noch das Nirvana der Buddhisten und auch nicht das Tao waren etwas Göttliches. Oder jedenfalls nicht im Sinne von Götter. Vielleicht ist die Idee des Erhabenen etwas, was jenseits von uns geht und in Bezug worauf wir uns als klein erkennen, das, was den Religionen und den Mystiken gemeint ist. Aber ich sagte schon, dass es mir nicht leicht erscheint, diesen Begriff des Erhabenen oder des Höheren klar zu fassen. Und noch dazu fehlt einem hier das rechte Wort. Gleichwohl muss man nicht nur nicht mit Wittgenstein sagen, dass das Höhere die Grenzen der menschlichen Sprache transzendiere, sondern dass es gerade eine Konsequenz dieser Sprache ist, dass es den Menschen nicht leicht fällt, ihr Leben ohne eine Vorstellung von etwas Höherem zu verstehen.